Neulich habe ich mit Menschen außerhalb des Antritts übers Fahrradfahren im Winter gesprochen und siehe da, die Vorbehalte sind groß gewesen. Zu kalt, zu unsicher und zu dunkel scheint die Idee des Radfahrens in der kalten Jahreszeit zu sein, zumindest für manche Menschen. Diese Annahme ist einerseits nachvollziehbar und andererseits lehrt mich meine Erfahrung auch ganz andere Eindrücke. Fahrradfahren im Winter kann ziemlich großen Spaß machen.
Und weil es angesichts tiefer Temperaturen und wenig Tageslicht dazu aber ja technische Lösungen braucht, sprechen wir doch einfach genau darüber mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der auch diesmal wieder zu uns ins Studio gekommen ist. Wir freuen uns darüber sehr und sagen Hallo Jens.
Ich freue mich auch. Hallo ihr zwei.
Bist du eher ein Wintermuffel oder blühst du auf dem Fahrrad erst so richtig auf, wenn es kalt wird und auch ein bisschen die Luft ein bisschen frischer ist und so?
Ich bin schon eher ein Wintermuffel. Ich muss mich echt überwinden. Aber wenn ich mich überwunden habe, dann macht es dann doch oft Spaß. Und mein Job bringt es mit sich, dass ich eben raus muss. Ich habe keine Wahl und kriege dann doch immer mit, wie schön es dann doch eigentlich ist.
Wenn man einmal draußen ist, ne?
Wenn man einmal draußen ist, vor allen Dingen, wenn man zurückgekommen ist.
Und warum musst du dich überwinden? Was führt dazu? Also was ist der Widerstand, den du überwinden musst?
Ich kann es gar nicht so genau sagen. Im Grunde ist es der Blick aus dem Fenster. Ne? Ist irgendwie so.
Ja.
Ja, den kenn ich.
Kleines Problem.
So grau, kalt irgendwie und man zittert schon so ein bisschen, wenn man aus dem Fenster schaut. Also es ist halt wirklich so ein Überwindungsmoment, erstmal loszufahren, weil man am Anfang immer friert.
Okay, also darauf können wir es dann wahrscheinlich, also neben dem Grauen, dem wenigen Licht, was wahrscheinlich auch noch gedämpft ist, können wir es dann erstmal auf die Kälte wahrscheinlich zuspitzen. Aber da gibt's ja Lösungen, weil du schaffst es ja dann doch raus, auch weil du musst, vielleicht auch ein bisschen, weil du willst. Was sind denn deine Strategien gegen Kälteeinbrüche auf dem Rad?
Ja, Klamotten, vor allen Dingen die richtigen Klamotten. Und da hat so jedes, also bei jedem Einzelteil muss man irgendwie so auf bestimmte Sachen achten. Ne? Also bei den Handschuhen ist es bei mir ganz wichtig, dass die Fingerkuppen winddicht sind. Ich hatte schon oft Handschuhe, die auch echt dick waren, aber die Nähte vorne an den Kuppen ließen die Luft durch. Und du fängst sofort an zu frieren. Dann nützt das dickste Polster nichts. Bei den Hosen ist es ähnlich. Ich brauche da unbedingt welche, die auch einen Windschutz haben. Es gibt so viele dicke Hosen mit irgendwie Flanellfutter drin und so, wo aber der Wind durchpfeift. Und gerade so an den Oberschenkeln, an den Innenseiten der Oberschenkel und an den Knien, wenn da so eine Lage winddichtes und so ein bisschen wasserabweisendes Material vielleicht noch eingewebt ist, dann sind die deutlich wärmender und da können sie auch ein bisschen dünner ausfallen. Der Hals muss geschlossen sein und die Schuhe, ja, die
Füße. Aber ein bisschen Luft muss noch durchkommen.
Ja, natürlich. Und die Füße sind natürlich auch wahnsinnig wichtig. Also gerade so die exponierten Extremitäten.
Das ist auch meine Problemzone, dass ich immer denke, oh, die Füße werden zuerst kalt.
Die Füße werden meistens zuerst kalt, ja, weil die sich halt auch relativ wenig bewegen auf dem Rad und schlecht durchblutet werden. Und da gibt es verschiedene Strategien. Also das größte Problem eigentlich, besonders bei Klickpedalen, ist diese Kältebrücke, wo die Platten an den Schuh geschraubt sind. Das haben selbst richtige Winterschuhe haben das oft als Problem. Man merkt es gar nicht so richtig, wo das ist, weil es frieren natürlich immer zuerst die Zehen ab, weil die schlechter durchblutet werden. Aber ganz, ganz oft ist es da unter dem Fußballen, wo die Kälte einfach reinkommt.
Ich bilde mir auch ein, dass ich das spüre.
Das, wenn du so sensibel bist, ja, dann kann man das spüren. Und da hilft manchmal schon einfach so eine ISO-Einlegesohle, die das wegmacht. Ja. Da muss man gar nicht irgendwie mit dicken Neoprenüberschuhen oder Winterschuhen arbeiten. Manchmal reicht es schon, wenn da ein bisschen eine Isolierung dazwischen ist.
Ja, also dass die Zähne abfrieren, das wollen wir nicht hoffen. Also das nur im absoluten Ernstfall. Vorher bitte anhalten und irgendeinen warmen Raum aufsuchen. Du hast diese Kältebrücke genannt. Also nochmal, um das zu erklären, das sind die Schrauben, ne, die diesen Cleat, den Pedalcleat, die Metallschrauben, die diesen Cleat in der Sohle festschrauben und darüber zieht genau, dann die Kälte in den...
Genau, da ist ja noch eine Metallplatte in der Sohle drin, wo die Gewinde für die Schrauben drin sind und die ist sehr, sehr nah an der Fußsohle und bleibt es halt kalt.
Jetzt und da hilft auch so ein Überschuh nichts, ne? Also weil der ist ja da auch wieder offen.
Genau, der ist an dieser Stelle offen und deswegen sind Leute dann oft mit ganz dicken Überschuhen und haben immer noch kalte Füße und es liegt eben oft an dieser Kältebrücke, dass die Kälte da von unten kommt.
Jetzt hast du implizit schon die beiden Möglichkeiten genannt, die es da gibt, wenn man jetzt sportlich fährt mit Klicksystem. Also einerseits den Winterschuh, der wahrscheinlich die teuerste Investition ist, als auch den Überschuh. Zu welchem Team gehörst du?
Ich gehöre zum Team dicke Wollsocke tatsächlich. Ja, also ich habe so ganz dicke Wollsocken. Ich darf verraten, dass die noch von der Bundeswehr stammen. Die sind nämlich
extrem robust. Das ist keine Schleichwerbung, ja.
Und die haben so eine ganz robuste und relativ dicke Sohle. Und die isolieren da ganz gut und außerdem kann man sie sehr weit hochziehen, ja, dass sie da auch die Unterschenkel noch ein bisschen schützen.
Und dazu noch eine Socke oder?
Nee, das ist reicht. Dann die einzige Socke, das reicht. Der Schuh muss ein bisschen größer ausfallen, damit das noch reinpasst. Aber
das bedeutet, du benutzt keinen Winterschuh?
Ich benutze keinen Winterschuh und ich benutze auch nur ganz selten Überschuhe tatsächlich.
Okay. Das klingt mir nach einer großen Ausnahme. Also finde ich überraschend. Was kannst du denn trotzdem dann vielleicht aus deinen Testerfahrungen zu Winterschuh versus Überschuh sagen?
Also der Winterschuh ist tatsächlich eine hohe Investition, ist aber halt auch eine, die lange hält. Also wenn man jetzt irgendwie vorhat, ich möchte das mehrere Jahre machen und auch im Winter fahren, dann kann das eine gute Investition sein. So ein Überschuh, die haben bei mir nie lange gehalten. Für mich gibt es schon eine empfehlenswerte Variante. Das sind so ganz, ganz billige gestrickte Überschuhe. Die helfen so in der Übergangszeit, um die Fußspitzen so ein bisschen wärmer zu halten. Die halten bei mir auch nur eine Saison, aber sie kosten auch nur 10 Euro. Und fliegen dann halt weg und man kauft sich im nächsten Jahr neue. Alles andere, irgendwie aufwendig gemachte Neoprenüberschuhe mit Klettverschlüssen, weiß ich nicht. Die werden immer vom An- und Ausziehen und auch vom Laufen sind die meistens bei mir nach einem Jahr kaputt, spätestens nach zweien und da lohnt sich für mich die Investition nicht.
Ich bin großer Überschuh-Fan, muss ich an der Stelle mal gestehen, aber vielleicht fahre ich auch so selten im Winter, dass sie dann nicht kaputt gehen.
Oder ja. Du gehst ja sorgsam damit um.
Das kann auch sein, ja.
Bin da echt ein Flegel in der Hinsicht.
Ich habe sogar noch Überschuhe, die habe ich jetzt erst weggeworfen, die hatte ich 20 Jahre lang.
Wow.
Ja. Das nur am Rande. Aber trotzdem, an diese Kältebrücke kommt ihr damit nicht weg. Vielleicht braucht man dann doch diese Einlegesohle zum Beispiel.
Ja, entweder das oder
deine Socken.
Oder eine dicke Socke. Oder wer sehr empfindlich ist, es gibt tatsächlich auch elektrisch beheizbare Einlegesohlen. Ich kenne Leute, die sehr darauf schwören.
Ich kenne auch welche, genau.
Die wirklich lieben. Mit so einem kleinen Akku, der da hinten mit so einem Bändchen an der Wade festgemacht wird.
Lass dich über USB oder so laden.
Ja, auch, ne? genau. Und es stört auch kaum. Es trägt auch kaum auf und damit kann man richtig heizen im Schuh. Ja.
Das wäre vielleicht meine Lösung.
Wunderbar. Meine ist es nicht, kann ich gleich dazu sagen. Ich bin auch Verschleiß mehrerer Überschuhe, habe ich dann irgendwann angefangen, mir Winterschuhe zu kaufen. Und ich finde es, es gibt für mich keine Alternative, gerade wenn man irgendwie ein bisschen länger unterwegs ist, nicht nur 2-3 Stunden, sondern vielleicht auch mal einen halben Tag oder auch einen ganzen. Aber mir fällt auf, dass wir jetzt hier gerade die ganze Zeit über das sportliche Radfahren sprechen, ne, mit Klickpedal. Wenn wir das Ganze noch erweitern, das eingangs von mir genannte Gespräch, das drehte sich jetzt auch nicht um Rennradtouren im Winter, sondern einfach zum Beispiel ums zur Arbeit fahren. Hast du da Erfahrungen, was man da machen kann, gerade an den Füßen?
Ja, ein robuster Wanderschuh, ne, eignet sich da gut, oder ein klassischer Winterschuh. Die sind oft ein bisschen steifer, aber die Sohle ist dicker, rutschfester und so und man kann sie fest zuschnüren, sie reichen ein bisschen höher in den Knöchel und sowas hält dann schon gut warm. Ja.
Ich würde ja die These aufstellen, dass im Alltag die Finger schneller kalt werden als die Füße.
Möglicherweise, weil man Winterschuhe anhat.
Ja. Also so geht es mir persönlich. Ja. Worauf müsste ich da bei Handschuhen achten? Du hast schon diese Kuppen angesprochen.
Ja, genau. Also das kriegt man natürlich im Laden schlecht raus, sondern irgendwie erst durch die Erfahrung auf dem Rad, ob die da jetzt dicht sind oder nicht. Ansonsten ja nicht zu dick, ne? Sonst lässt sich das alles immer so nicht so richtig gut bedienen. Und es gibt auch dünne Handschuhe, die gut warm halten. Da finde ich es Neopren ein guter Hinweis. Das Zeug ist echt winddicht, wenn sie dann auch noch gut verarbeitet sind und robust und hält lange. Ne? Man fängt dann vielleicht leicht an zu schwitzen.
Ich wollte gerade sagen, schwitzt man dann nicht
das,
tierisch?
Finde ich nicht so schlimm. Also wenn ich schwitze, dann ist der Handschuh auch schnell ausgezogen. Das ist jetzt einfacher als bei einem Unterhemd oder so. Und da habe ich lieber zu warme Finger als zu kalte.
Nicht zu dick, finde ich, ist generell eine gute Empfehlung in der Richtung. Gerade so, wenn man sich über unterschiedliche Arten zum Beispiel zur Arbeit zu kommen unterhält, dann fällt mir immer auf, dass ich als Radfahrer eigentlich als am dünnsten angezogen bin. Das verwundert auch regelmäßig Leute. Du frierst nicht? Nein, ich bewege mich. Also das ist vielleicht was man nicht erwartet, weil man denkt, es ist wahnsinnig kalt draußen. Ich bin auf dem Rad und ich bin nicht im Bus, in der S-Bahn, im Auto oder wo man sonst sein kann. Aber nein, man muss tatsächlich weniger anziehen?
Man muss weniger anziehen. Ich habe so eine Faustregel ist, wenn man leicht friert, bevor man losfährt, dann ist man genau richtig angezogen, weil der Körper natürlich nochmal Hitze produziert. Und gerade bei Handschuhen, also die ich tatsächlich am meisten trage, das sind ganz dünne, gestrickte Handschuhe, weil die reichen so bis 5 Grad plus, sage ich mal, reicht es aus. Und bei den Wintern, die wir haben, ist es halt selten noch kälter. Wenn es dann kälter wird, dann brauche ich dichtere und eben welche, wo es nicht reinzieht. Aber diese dünnen Wollhandschuhe, die habe ich tatsächlich die meiste Zeit an.
Ja, da hilft wahrscheinlich auch nur ausprobieren und irgendwie den persönlichen Favoriten finden. Und jetzt haben wir einiges über Kleidung erzählt. Wir hatten auch schon mal in einer der vorigen Ausgaben vor vielen Wintern über noch sowas wie die Unterhelmmütze gesprochen, ne? Also, dass man natürlich auch am Kopf, wo man viel Wärme verliert.
Und die Ohren vor allen Dingen.
Und an den Ohren.
Da bin ich extrem empfindlich. Also das hat mir das Erfahren im Winter deutlich erleichtert, diese Unterhelmmütze oder Kappen oder wie auch immer man die nennt. Die sind wirklich super. Ja, also für Leute, die da empfindlich sind an den Ohren. Ich sehe auch immer mal Leute, die immer noch im Winter ohne Dinger fahren und offensichtlich entweder keine Ohrenentzündung kriegen oder später krank sind, aber ich wundere mich da immer, weil ich könnte das nicht. Das ist echt so bei 0 Grad oder so, geht das nicht ohne.
Genau, da gibt es genug Lösungen, Schlauchtücher gibt es auch, Jens hat es vorhin schon gesagt, der Hals sollte fast zu sein. Kommen wir aber mal zum Rad, denn da ist gerade so in der Übergangszeit, das hat hier auch natürlich in den letzten Wochen angefangen, hat man manchmal diesen Matsch um den Gefrierpunkt. Also ich habe so undefinierten ehemals Schneeschlons, dann habe ich einen Haufen Laub, dann ist das alles nicht weggeräumt und ich kann mir nicht mal sicher sein, welche Konsistenz das hat. Also ich habe es teilweise so, wenn es um den Gefrierpunkt ist, die Temperatur, dass das Zeug in der Sonne aufgetaut ist und dann im Schatten ist es halt gefroren. Ich fühle mich da auch manchmal ziemlich unsicher. Was kann man da tun? Was ist die beste Strategie?
Die beste Strategie wird es wohl sein, einen anderen Reifen draufzuziehen, sobald ich mich anfange, unsicher zu fühlen oder sobald ich nicht weiß, wie mein Reifen jetzt reagiert, wenn ich auf so eine Fläche drauf fahre, dann ist es wahrscheinlich ratsam, einen anderen Reifen zu fahren. Es kann schon viel helfen, erstmal ein bisschen den Druck abzusenken, wenn mir jetzt der Aufwand zu viel ist und es ist nur irgendwie ein Tag oder sowas, vielleicht ein bisschen Luft ablassen. Nicht zu viel, dass es durchschlägt, aber dann erhöht sich der Grip schon mal spürbar, auf jeden Fall.
Und um es konkreter zu machen, wenn du sagst, einen anderen Reifen, welche andere Eigenschaft sollte der haben?
Naja, es geht natürlich um Grip hauptsächlich. Vielleicht weniger die Gummimischung, weil den Effekt, dass ich jetzt auf einem trockenen Asphalt wegrutsche, weil die Temperatur für den Gummi zu niedrig ist, den habe ich sehr, sehr selten. Der sollte dann vielleicht schon irgendwie Stollen haben. Ja, man muss dann gucken, ob das überhaupt in das Rad reinpasst. Vielleicht sogar das Rad wechseln oder ein extra Winterrad, wo die Reifen dann schon drauf sind, weil Reifen wechseln je nach Wetter ist halt schon ein ganz schöner Akt. Ja.
Und sollten sie auch breiter sein?
Das ist sinnvoll, klar. Also das vermittelt mehr Sicherheit. Man kann weniger Druck fahren, hat dadurch auch ein bisschen mehr Grip. Und die größere Fläche hilft auf jeden Fall.
Je nachdem muss halt ans Rad passen, ne? Und wenn wir jetzt hier das klassische Alltagsweg Fahrrad haben und es hat einen Reifen dieser Dimension, dann kann man ja auch nicht endlos größer werden. Aber klar, mehr Profil. Und es gibt ja auch sowas wie explizit Winterreifen, manchmal auch mit so Spikes versehen. Mhm. Was hältst du von denen?
Ja, also wenn es richtig vereist ist, dann ist das oft das Einzige, womit man überhaupt noch vorankommt, ohne jetzt laufen zu müssen. Ich war allerdings nie davon ein Fan, weil ich mir immer gesagt habe, die wenigen Tage, wo die jetzt wirklich sinnvoll sind, die steige ich dann doch mal in die Straßenbahn oder in den Bus, bevor ich mir die Arbeit mache und diese Reifen umziehe. Weil mit diesen Spikes zu fahren, wenn kein Schnee mehr liegt, ist die Hölle.
Man hört es auch schon mindestens 200 Meter weit, wenn da jemand ankommt.
Habe ich auch noch nie gemacht, muss ich sagen. Habe ich auch immer davor zurückgeschreckt und dann irgendwie andere Lösungen gesucht. Ja. Wenn wir schon über diese Übergangszeit auch reden, in der wir ja auch mittendrin sind, so diese Matschphasen und so, wie gehst du denn damit um, was so hochgewirbelt wird von den Rädern? Also das ist ja auch immer ein Thema.
Ja, also beim sportlichen Radfahren, wie ich es jetzt meistens mache.
Ignorieren.
Nee, also die richtige Kleidung. Ja. Ich habe auch so wasserfeste Rennradhosen tatsächlich, die hinten am Gesäß und auch vorne an den Schienbeinen bis über die Knie so eine ganz wasserdichte Schicht drin haben. Die sind nicht mehr so ganz flexibel, aber da wird man schon mal nicht so nass und nicht nass heißt auch nicht kalt. Eine Jacke, die hinten auch wasserfest ist und ein bisschen schützt, damit komme ich jetzt auch meinen sportlichen Touren gut klar. für ein Alltagsrad sind auf jeden Fall Schutzbleche die beste Empfehlung, weil die das den ganzen Schmotter unten halten und gar nicht erst hochkommen lassen.
Und die dann auch, das hatten wir auch schon mal, die Fenderline so tief wie möglich.
Ja, so tief wie möglich, so breit wie möglich. Genau, dass sie nicht halt hier irgendwie kurz hinterm Sattel aufhören, dann bringen sie gar nichts.
Ich bin stolz auf dich, Chris. Ich bin schon wieder stolz auf dich,
ich weiß,
dass du dir das gemerkt hast.
Ja,
das Fenderline, das finde ich gut. Und da kann ich noch, da kann ich selbst auch was beisteuern, kann ich noch was anmerken. Es gibt ja auch noch Fender-Verlängerer, also Schutzblechverlängerungen. Früher waren das so eine,
naja, so eine
Spritzlappen. Ja. Ja. Inzwischen gibt es die sogar auch in cool und fancy für die Leute, die das brauchen. Und genau, finde ich. Ich habe sowas an einem Rad von einem Hersteller, der nennt das, finde ich ganz nett, der nennt das Brotector. Also das, was hinten am hinteren Schutzblech ist, ist der Brotector. Passt zu Detektor. Wir wissen, dass er natürlich auch als Cis-Tektor eingesetzt werden kann. Aber ich finde, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, es ist eins der sozialsten Fahrradteile, die man verbauen kann, die es gibt. Weil es bringt mir eigentlich gar nichts.
Aber dem hinter dir.
Es ist sogar aerodynamisch ist es sogar noch extrem nachteilig, weil es hängt da hinten rum. Ja. Aber bei mir an einem Rad hängt es wirklich nur wenige Zentimeter über dem Asphalt. Und wenn ich im Regen fahre, mit Leuten zum Beispiel auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, wo man sich das mit dem Wetter auch nicht immer aussuchen kann, dann bin ich auch noch die arme Sau, die vorne fahren muss, weil ich die hinter mir nicht voll spritze. Aber das finde ich so, was sich manchmal Schutzblech nennt und irgendwie verbaut ist, ist schon wirklich.
Da sieht man in der Stadt wirklich einiges.
Ja, und es ist manchmal auch wirklich nur, also Schutzwirkung angedeutet, würde ich sagen.
Ja. Ja, mangelhaft.
Ja, also absolut. Ja,
meine Empfehlung, möglichst viel Umschlingung, sagt man da auch Umschlingung?
Kann man so das nennen, ja.
Können wir ja jetzt hier mal festlegen an der Stelle, finde ich.
Alles klar. Möglichst viel Umschlingung und irgendwie bin ich bin für mich auf der, wie soll ich sagen, nicht auf der Suche, aber ich wundere mich eigentlich immer mehr. Ne? Manchmal wundert man sich oder nimmt man Dinge, die zu nah sind, erst nach einer Zeit wahr, aber ich wundere mich immer mehr, dass wir es beim Rennradfahren mit einem Sport zu tun haben, bei dem es. Du sagst, du hast dann wasserdichte Klamotten an, ja? Heißt, wir reden hier über Matsch und Dreck, so dass der Matsch und der Dreck dich erreicht, das ist überhaupt nicht das Problem, sondern am Körper wird da nach der Lösung gesucht.
Gut, hat bei mir natürlich auch damit zu tun, dass ich Räder fahren muss, die jetzt nicht mir gehören und an denen selten Schutzblech verbraucht.
Der Klassiker ist ja das Winterrad, das hatte ich früher
zum Beispiel. Genau, aber in die Richtung denke ich, weißt du? Also es ist eine so schöne und elegante und auch irgendwie und natürlich körperbetonte Sportart, aber dass man dann hinten in der dreckigen Jahreszeit so einen braunen Streifen hat, das nehmen alle hin oder ziemlich viele.
Ja, wir haben früher im Verein wirklich Winterräder gehabt und die sahen auch oft nicht so dolle aus, logischerweise.
Ja, dran, Schutzbleche dran, ne?
Genau.
So ein bisschen aus wie so ein Kaufhaus.
Aber es war für den Winter die beste Lösung.
Wie ein Kaufhausrennrad.
Ja, also es gab ja so früher diese so Halbrenner, ne?
Da und war das ist das Schlimme, dass
Image.
Ja, dass das damit assoziiert wird und ich persönlich arbeite ja dran, dass ich das ändere. Nein, Entschuldigung.
Kann ich nur unterstützen. Also ich bin ein großer Freund des Winterrades, weil, A, ist es besser für Sommerrad und B, ist das Winterrad auch ein sehr nützliches Werkzeug.
Das sind die treuesten Esel im Stall.
Ja, genau.
Es gibt ja heute auch wirklich tolle Schutzbleche, muss man sagen, die wirklich an jedes Rad passen und nicht irgendwie klappern, schleifen, sich irgendwo verhaken oder sonst was.
Aber klar, man braucht noch ein zusätzliches Fahrrad natürlich, neben dem Rollenrad.
Was das ist die Frage, das würde jetzt hier zu weit führen. Das ist nicht immer darum, dann irgendwie noch was dazu. Ich wundere mich einfach über diese Darreichungsform Rennrad, zumindest wenn man es als
puristisch
All-Season-Modell quasi für alle Jahreszeiten versteht. Ja. Aber ich will das hier gar nicht zu sehr einstreuen und an die begrüßenswerte moderne Entwicklung des Schutzblechs, das ist also doch ein bisschen, es gibt inzwischen fancy Schutzbleche. So.
Es gibt ja auch noch das Prinzip des Schönwetterrennradfahrens und dann fährt man halt nur, wenn es eben nicht schlammig und
nur kalt.
Genau,
nur kalt,
und so ein schönes Metallschutzblech, das blinkt dann in der Sonne, herrlich, herrlich. Ja. So, aber wir wollten uns ja nach vorn bewegen, das machen wir natürlich ja auch technisch bei Klingeln, bei Klötzer, tubeless. Wir fahren natürlich alle.
Fast alle.
Fast alle. Ohne Schlauch, mit tubeless Milch. Frage an dich, Jens. Was passiert mit der unterm Gefrierpunkt?
So richtig weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Also meine tubeless Räder stehen drin.
Du hast den nächsten Date in der Kältekammer.
Mein Winterrad hat noch Schläuche. So, und deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen. Ich habe mal gehört, dass es Milchsorten gibt, die dann ausflocken, die man nicht bei zu tiefen Temperaturen verwenden kann, weil sie dann nicht mehr funktioniert. Aber
es geht bestimmt nicht bei 0 Grad los, ne?
Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich sind es tiefere Minusgrade.
Habe ich jetzt eigentlich einen Fehler gemacht? War ich unprofessionell? Weil Diubelsmilch, wir haben es gar nicht erklärt. Können wir vielleicht kurz machen.
Mach's doch.
An Schlauchlossystem ist das die Milch, die man statt des Schlauchs, quasi statt des Schlauchs in den Reifen einfüllt. Und diese Milch ist mit Latexpartikeln versetzt und diese sollen dann kleine Löcher stopfen.
Was sie wohl auch sehr gut machen.
Je nach Fabrikat und Größe des Lochs. Ja. So, du sagst, es kann nicht gefrieren. Christian hat mit Diubels ungefähr null Erfahrung. Gut. Ich habe es auch noch nicht erlebt, dass es gefriert. Also kann man eigentlich sagen, so Tubeless funktioniert auch im Winter.
Okay, dann.
Oder?
Ja, also wenn das so, wenn wir bisher nicht das Gegenteil beweisen können, dann.
Stimmt, wir machen es ganz wissenschaftlich. So. Ja. Wenn wir es nicht falsifizieren können, dann.
Ja. Frage, die sich daran anschließt, wenn man sagt, Tubeless-System kann ich im ganzen Jahr einsetzen, so eine Milch hat ja trotzdem sowas wie eine Halbwertszeit, ne? Wie oft soll ich das denn, wenn ich mit meinem Tubeless-Laufradsatz das ganze Jahr durchfahre, wie oft soll ich das denn dann wechseln eigentlich?
Es wird ja schon empfohlen, das einmal im Jahr zu machen. Ja, weil das, also weil dieses Lösungsmittel, mit dem das versetzt ist und das das auch flüssig macht, das verdampft auch und es wird dann irgendwann klumpig und zäh und dann sollte man wenigstens nachfüllen, vielleicht sogar das alte rauskratzen und eine neue reinmachen. Wenn die sich jetzt im Winter, wenn die im Winter keinen Schaden nimmt, dann kann man natürlich bei diesem Intervall bleiben, klar.
Ja, manchmal steht sogar 3 bis 6 Monate drauf, ne? Also ich finde 12 Monate schon relativ lang.
Gehe ich mal davon aus, dass das aus Sicherheitsgründen draufsteht. Bei meinen Rädern habe ich mit 12 Monaten eigentlich noch nie ein Problem gehabt. Also ja, man sieht dann schon, okay, das wäre jetzt nicht mehr lange gut gegangen oder das nächste Loch hätte es vielleicht nicht abgedichtet, aber ich bin jetzt noch nie liegen geblieben wegen einer.
Ja, und alle 3 Monate, dann würde das Produkt für mich nicht in Frage kommen, wenn ich die Milch alle 3 Monate.
Das wäre echt Hektik, ja.
Gibt so einige, wo das empfohlen wird.
Aber ja, gut, das ist nur das, was draufsteht. Ja, jetzt rein so vom Handling, für mich persönlich wäre das ein absolutes Negativkriterium. Wenn wir schon beim Thema Kälte sind und auch beim Thema Technik, was ist denn aus deiner Erfahrung, ja, ich sag mal, kälteanfälliger, also Schaltzüge oder auch die Akkus, die ja auch jetzt in den letzten Jahren deutlich hinzugekommen sind?
Ganz klar die Akkus. Also bei den Zügen, das kann schon passieren, dass die einfrieren, aber da muss halt schon echt viel zusammenkommen, ne? Es muss irgendwie so ganz luftfeucht sein oder vielleicht sogar regnen.
So leichter Niesel oder sowas.
Und dann über Nacht einfrieren. Mhm. So. Und dann frieren einem die Züge ein. Aber das passiert schon echt selten, finde ich. Ein klares Problem sind die Akkus und das merkt man sofort, wenn man die einfach am Rad lässt und das Rad steht draußen und fährt damit täglich, dann merkt man, dass das Licht längst nicht so lange hält. Also ich nehme mein Licht immer ab und mit hoch, weil sie dann doch in der Wärme besser gelagert sind und länger halten.
Gilt das auch für andere Akkus, also jetzt für die Leute, die mit elektronischer Schaltung unterwegs sind?
Gilt für alle Akkus, definitiv. Wobei ich jetzt, also zum einen kenne ich wenige Räder mit elektronischer Schaltung, die im Winter draußen stehen. Das ist mal das eine. Ja. Viele so im Keller oder im Schuppen, ja. Da muss man aber sagen, dass die so komfortabel groß sind, dass es dort eigentlich auch nichts ausmacht. Also ja, auch die werden dann schneller entladen, aber das ist jetzt nicht wirklich praxisrelevant, ja, ob ich das jetzt mal 3 Tage früher in die Steckdose stecken muss oder nicht. Beim Licht finde ich es schon merklicher.
Kennt man ja auch vom Handy, ne, vom Smartphone, dass der Akku, wenn es richtig kalt draußen ist, dann deutlich schneller alle ist.
Genau. Und gerade beim Licht sind die Akkus halt schon klein und relativ begrenzt. Man kommt damit meistens nur 1, 2, 3 Tage weit und dann merkt man es schon, wenn da ein Tag fehlt.
Und ich entnehme deine Antwort, dass es vor allen Dingen um die Aufbewahrungszeit geht. Absolut. Und nicht um das, ich fahre in der Kälte.
Nee, das lässt sich ja nicht vermeiden. Ja. Wenn ich in der Kälte fahre, muss ich den Akku auch mit in die Kälte nehmen, aber dann ist es längst nicht so lange.
Ja, aber jetzt habe ich mich gerade gefragt, an einer anderen Stelle noch, was ist da los? Wir sprechen über Akkus, über Batterien und du erzählst vom Licht. Was ist denn mit deinem Licht passiert?
Weil ich kein Nabendynamo habe. Ich muss ja immer Räder fahren, die mir nicht gehören.
Ja, okay. Ein kleiner Einstieg ins Thema Licht. Wie soll ich mein Fahrrad beleuchten und andere beleuchten im Winter?
Klassisch vorne und hinten, ne? Hinten rot, vorne weiß.
Vielen Dank. Case closed.
Ich empfehle, in den Wintermonaten das Licht immer anzuhaben. Also, oder zumindest, wenn eine geschlossene Wolkendecke da ist, weil das ist dann immer schon so dämmerig und so ein bisschen düster. Und ich finde, man merkt es deutlich, ob man bei Tag mit oder ohne Licht unterwegs ist, mit welchem Abstand Autos überholen, wie man gesehen wird, wie man wahrgenommen wird im Straßenverkehr. Ich fahre mindestens mit Rücklicht im Winter und wenn der Akkustand komfortabel ist, auch vorne.
Plus eins, ich stelle normalerweise immer, ich habe ein Nabendynamo, das Licht händisch aus im Sommer, wenn ich jetzt morgens um 10 oder irgendwie so durch die Gegend fahre, aber im Winter lasse ich es doch immer an.
Tagfahrlicht, ja, genau. Absolut sinnvoll, genauso wie helle oder leuchtende Klamotten, das merkt man auf dem Rad, im Stadtverkehr besonders.
Was ist mit so Reflektoren und so?
Kann man alles machen, aber also gerade bei Tag, wo es jetzt wirklich wichtig ist oder wo es anders ist als im Sommer, da ist so eine aktive Beleuchtung ein deutliches Sicherheitsplus.
Ja, und bei der passiven Beleuchtung bitte nicht vergessen, dass auch andere Verkehrsteilnehmer dafür verantwortlich sind, andere Verkehrsteilnehmer zu sehen. Muss ich sagen, kurz bevor wir beim Thema Warnweste angelangt sind.
Weil nee, dann sind Warnweste wir, nicht, aber genau, es reicht ja schon eine leuchtende Jacke.
Ja, man kann das auch, ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Gut, Diskussion müssen wir jetzt hier nicht aufmachen, aber wir haben schon gemerkt, du sprichst von Batterie, Christian spricht vom Nabendynamo. Irgendwo zwischen euch muss die Grenze der Anwendungsfälle sein. Also wann fahre ich mit Batteriebeleuchtung und wo ist der Punkt, wo sich die Investition in eine Nabendynamo gespeiste Lichtanlage lohnt?
Boah, ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, die Grenze mittlerweile wird immer unschärfer, weil die Akkubeleuchtung so gut geworden ist. Weil sie wirklich saugut leuchten kann inzwischen und weil die Akkus jetzt schon auch eine brauchbare Zeit halten und eben nicht nur irgendwie 3 Stunden oder sowas, sondern 7, 8 Stunden und da kommt mancher halt die Woche durch, ne, wenn er täglich fährt. Von daher finde ich die Grenze jetzt ganz schwierig zu ziehen. Klar ist ein Nabendynamo immer die komfortablere, unkompliziertere und mit weniger Aufwand behaftete Lösung, wenn man einmal investiert hat. Man muss aber dazu sagen, dass man sich eben auch festlegt. Ja, wenn ich ein Rad habe, wo ich Laufräder wechseln möchte oder wo das, was jetzt vielleicht ein Rennrad ist, wo das nicht vorgesehen ist, dann muss ich da irgendwie ein Kabel an der Carbon-Gabel langbänzeln und so, dann halte ich es für eher nachteilig. Dann würde ich eher ein Batterielicht verbauen. Aber das sollte jeder für sich entscheiden. Ich würde sagen, beides taugt inzwischen. Ein gutes Akkulicht ist kein Qualitätsnachteil mehr.
Ja, kann ich nachvollziehen. Christian, was hast du als begeisterter Nabendynamo-Nutzer?
Kann ich unterschreiben, weil es so ist, ich sag mal, für mein Alltagsrad ist das Nabendynamo für mich, der möglichst wartungsarme Technik haben will, der Idealfall. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, alle 3 Monate da irgendwas rumschrauben oder so wäre für mich irgendwie doof. Deshalb ist es da super. Aber ja, am Rennrad zum Beispiel, mit dem ich jetzt durch die Gegend fahre, habe ich auch Klicklicht da vorne hinten, weil genau, die kann ich super aufladen mit USB, halten lang genug, um mich dann da wieder sicher nach Hause zu bringen. Alles fein.
Man kann sie auch einfach von Rad zu Rad wechseln. Ja? Auch das kann für manche ein Riesenvorteil sein. Und klar, der Nachteil ist, ich muss mich halt drum kümmern. Ja, muss irgendwie diese Kabel irgendwo griffbereit haben und im Bedarfsfall dann eben mal die Steckdose.
Vor allen Dingen musst du die Dinger ja dann immer dabei haben und musst sie immer dran machen und du stellst das Fahrrad ab irgendwo, weil du irgendeinen Gang hast, dann machst du ab, dann machst du wieder dran. Und,
aber wenn du so ein verlässlicher Typ wie Jens bist, dann passiert dir das halt nicht.
da hat er sich korrigiert. Nee, ich kenne so viele Beispiele, wo dann, oh Gott, ich habe mein Licht vergessen. Also ich würde sagen, die Grenze verläuft dort, sobald es um Alltagseinsatz geht, um regelmäßiges Fahren in der Dunkelheit, ist das einfach, wie sagt man, Peace of Mind. Man hat es dabei, es funktioniert immer, man kann nichts vergessen und die Ausleuchtung ist inzwischen auch grandios.
Peace of Mind schreibe ich mir mit. Ja, danke.
Mhm, bitteschön. Mhm. Und kannst ja gleich neben Fenderlein, kannst du das notieren.
Ja, habe ich ja schon.
Ja, okay, sehr gut. Trotzdem muss ich dich fragen, Jens, kann man Beleuchtung auch falsch einsetzen?
Natürlich kann man, man kann alles falsch einsetzen. Ja, man kann sie zum Beispiel falsch eingestellt haben, ja, dass sie nicht meinen Weg ausleuchtet, sondern die Augen anderer Verkehrsteilnehmer und dann ist es absolut nachteilig, klar.
Ist das so der Klassiker, dass es zu hoch eingestellt ist?
Das ist der Klassiker, ja, weil die Leute dann schon immer denken, naja, so weit wie möglich, ja, dass ich so weit wie möglich nach vorne gucken kann. Aber bringt wenig, ja, die Baumwipfel sich anzuschauen. Man sollte schon gucken, wo die Schlaglöcher kommen.
Gibt es da eine Faustregel?
Ja, Wenn ich nur wüsste, wie die noch war.
Gerolf.
Du weißt.
Kennst sie auswendig, oder?
Naja, du musst unterscheiden zwischen Beleuchtung, die zugelassen ist in Deutschland und Beleuchtung, die nicht zugelassen ist. Es gibt hier beides. Und die zugelassene Beleuchtung, die muss halt eine Abstrahlcharakteristik haben, dass du so eine Hell-Dunkel-Grenze hast. Also eine nicht zugelassene Lampe, vereinfacht gesagt, die strahlt in alle Richtungen, macht schön irgendwie rund überall Baumwipfel und alles. Und eine zugelassene Lampe hat diese Hell-Dunkel-Grenze. Und diese Hell-Dunkel-Grenze, die kannst du ausrichten. Das siehst du auch, wenn du im Dunkeln fährst, wenn du die Lampe höher oder tiefer stellst und du kannst, es gibt einen Wert, die muss bei so und so vielen Metern, muss die auf dem Boden treffen. Ich habe den Wert jetzt gerade nicht griffbereit, aber das Wichtige ist, Hauptsache du siehst diese Grenze, wenn du fährst.
Auf der Straße.
Du siehst vor dir auf der Straße das, weil das finde ich ist der große Nachteil der wirklich, wirklich gut gewordenen Beleuchtung. Also erstmal ist es der Hit, finde ich, wenn man es vergleicht mit vor 10 Jahren, vor 15 Jahren und so Halogenkram, das ist kein Vergleich, aber halt richtig einschalten, das machen manche Leute nicht und das blendet richtig arg. Also man sieht halt
weil sie
nichts.
Halt so gut geworden ist auch, ne? Also
genau,
ist sehr,
das ist die Kehrseite das. Ja. Also da, genau. Also meine Faustregel wäre einfach, sieh zu, dass du diese Grenze siehst.
Ja, ich bin auch so, ich kann sie auch nicht in Metern sagen, aber ich bin da so ein bisschen, auch was Jens gesagt hat, dass ich den unmittelbaren Bereich auf der Straße vor mir sehe, aber natürlich nicht die Baumwipfel, aber jetzt auch nicht zu weit. Also, dass ich nicht versuche, irgendwie in 500 Metern noch das Schild anzuleuchten. Wenn ich da reflektiert, dann denke ich schon, da muss irgendwas nicht stimmen mit der Lampe.
Ja. Das ist natürlich auch Quatsch, genau. Und es ist auch so ein bisschen geschwindigkeitsabhängig. Ja. Ne? Je schneller ich fahre, desto weiter brauche ich irgendwie die Voraussicht.
Ja.
Und es gibt da so eine Faustregel irgendwie, dass man das Fahrrad, ich glaube, 10 Meter von einer weißen Wand stellt und dann sollte in einer bestimmten Höhe, 1 Meter
genau.
oder 2 Meter soll dieser Strich sein. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher.
Genau, das hatte ich auch gerade vor Augen. Ich wusste aber auch die Werte nicht.
Da können also, wir ja das, so können wir das nachliefern
genau.
im Online-Artikel.
Genau.
Dann machen wir einen Link, wie man das, wenn man es ganz genau machen will.
Jetzt habe ich noch die vorletzte Frage an euch beide. Fahrt ihr im Winter andere Strecken als im Sommer?
Nö.
Ja.
Wunderbar. Vielen
also
Dank.
Nicht nur, ich weiche in manchen Passagen tatsächlich aus, weil das Radwege sind, die dann irgendwie in so einer Senke durch den Wald und dann liegt da Laub und Stöcker und vielleicht sogar noch so eine Schneedecke, die und dann bleibe ich halt lieber auf der Straße. Und was ich auch öfter mache, ich fahre, glaube ich, im Winter mehr Gelände als im Sommer. Also bin ich weniger auf der Straße, weil es dort auch dunkel und unsicher und da fühle ich mich im Gelände wohler, weil da nicht so viel los ist.
Aber wenn du sagst, oder Christian sagt, nö, das heißt, du fährst im Winter genauso lang, wie du im Sommer fährst oder fährst du generell eher kurze Runden? Oder?
Ich fahre ja generell eher kurze Runden und dann halt auch im Winter eher kurze Runden. Das verträgt sich dann immer noch so, also sowohl hobbymäßig als auch jetzt zur Arbeit oder so. Deswegen, nee, da ändert sich bei mir nicht so viel. Also höchstens, ich fahre halt ein bisschen seltener jetzt sportlich dann draußen. Aber es liegt dann eher wirklich am Wetter, dass ich jetzt denke, okay, Dauerregen, Matsch, Schneeregen oder so, da muss ich jetzt nicht unbedingt, ich persönlich, da jetzt mich beweisen. Aber nee, von den Strecken her und von den Untergründen ändert sich bei mir nichts. Das würde sich wahrscheinlich nur ändern, wenn ich doch nochmal mir ein Crossrad kaufe. Aber das steht auf der Wunschliste irgendwie ziemlich weit hinten.
Da werden wir auch noch drüber sprechen. Ja. Und jetzt haben wir vorhin angefangen mit dunkel und kalt und grau. Und ein bisschen anders will ich hier gern rausgehen. Jens, hast du einen schönen Wintermoment für uns, an den du dich jetzt erinnerst auf dem Rad?
Eigentlich gibt es bei jeder Ausfahrt gibt's eigentlich zwei sehr schöne Momente, wenn alles passt. Einmal so nach einer halben Stunde, wenn du merkst, du bist richtig angezogen, es schwitzt nicht, es
das
friert
ist auch,
nicht.
Da denke ich auch das immer, ist, yes, richtig ja, angezogen. Ja. Also,
ja. Das ist irgendwie wohlig warm und dann merkt man, okay, jetzt kann es lange dauern.
Wir müssen mal zusammen Fahrrad fahren, weil den Moment habe ich auch, den können wir zusammen feiern dann,
und,
hoffentlich.
Und dann nochmal den, wenn man zurückkommt, ne, wenn man so vom Fahrrad steigt, irgendwie alles einpackt, das Fahrrad, und dann fängt man so an zu frieren und zu zittern natürlich, weil man so auskühlt und so. Und wenn man dann reinkommt und unter die Dusche, das ist auch ein sehr, sehr cooler Moment. Ja.
Okay, gut. Schön.
Ansonsten sind die schönsten Momente im Fahren bei mir eigentlich immer im Sommer tatsächlich.
Ja, aber es sind ja andere Momente, oder?
Ja, natürlich gibt es Momente, ne, wenn irgendwie, also ganz toll ist, wenn Schnee liegt. Ja, wenn wirklich eine dicke Schneedecke da liegt und der Schnee knirscht unter den Geländereifen und das ist das einzige Geräusch, das man hört, weil sonst irgendwie alles so still und gedämpft ist. Das sind natürlich wunderbare Naturerlebnisse, die man als Radfahrer hat, als Straßenbahnfahrer nicht.
Und ich finde, im Winter ist es so im positiven Sinne die Einsamkeit, wenn man irgendwo ist.
Ja.
So, das ist auch was. Also, weil es natürlich nicht so viele Leute unterwegs sind, dann trifft man vielleicht mal irgendjemanden noch mit dem Hund oder so. Und ja. Das ist irgendwie toll. Und wenn dann die Sonne rauskommt und.
Und ja. die man trifft, mit denen fühlt man sich.
Ja, man ist connected, genau.
Verbunden.
Ja, ja.
Genau. Und man ist unterwegs so und es ist irgendwie knackiger und dunkler und
alle sitzen zu Hause auf dem Sofa.
Alle und man sitzen selber. Zu Hause, du siehst so in Häuser rein, siehst du so die Leute und denkst dir so, naja, die denken jetzt bestimmt nie, keine 10 Pferde bringen mich dort raus. Und man kennt es ja auch selbst, wenn er irgendwo im Wohnzimmer rumhängt und rausguckt und alles ist grau. Und du fährst draußen vorbei und denkst dir so, ich will mit niemandem hier tauschen, weil mir geht's einfach so gut. Das ist, weil ich habe die richtigen Schuhe an, naja, gut. Und die Klamotten stimmen, aber das ist eigentlich alles nur Beiwerk, wenn man sich darauf konzentrieren kann. Also ich mag das auch sehr, im Winter lang zu fahren, wenn man es dann mal macht. Deswegen soll dieses Gespräch mit Jens Klötzer ein kleiner Anstoß dazu gewesen sein, das vielleicht doch zu versuchen. Für die Leute, die das noch nicht machen. Wahrscheinlich haben wir ganz viele Hörerinnen und Hörer, die das sowieso auch schon kennen.
Garantiert.
Aber wenn wir da noch Leute überzeugen können, dann unterstützen wir das gern. Wir sagen vielen Dank, Jens, dass du zu uns gekommen bist und gute Fahrt. Dir natürlich auch, Christian.
Dankeschön.